Ich habe mir überlegt, welches Format an Erzählung kann ich Ihnen bieten? Und da fiel mir der alte Witz ein, dass ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher ja gefragt wurden, eine Abhandlung zum Thema Gott und Religion zu verfassen. Der Engländer kam nach 10 Minuten raus und hatte ein kurzes Essay geschrieben, How to Pray. Der Franzose kam nach einem halben Jahr mit einer Romantrilogie, Dieu et l'amour. Der Deutsche kam nach 27 Jahren mit einer vollständigen Enzyklopädie, 48 Bände, die Theologie in all ihren wissenschaftlichen Aspekten. Ich möchte mich für die portugiesische Variante entscheiden, denn da bin ich aufgewachsen. Und die liegt irgendwo zwischen der englischen und der französischen. Es ist also kurz, aber ein wenig erzählerisch. Und weil sie portugiesisch ist, hat sie auch etwas Maritimes. Ich will Ihnen nämlich die Geschichte erzählen von 3 Wellen und 3 Buchten. Und zwar 3 Wellen, die im Moment die Religion zurückspülen in unser Bewusstsein, in unseren Alltag, ja, in unser politisches System. Und die Frage, wie sie das tun, warum sie das tun, warum sie das jetzt tun und in welche Buchten sie kommen. Und wenn ich von den 3 Wellen spreche, dann spreche ich von einer kleinen zunächst. Das ist die Welle der Mode. Es ist eben angesprochen worden, es wird im Moment viel darüber geschrieben und diskutiert. Die Religion ist wieder da auf einmal, und zwar im weitesten Sinne, auch nicht nur kirchlich gebundene Facetten der Religiosität. Sie gelten auf einmal als in. Nach der Umfrage der Shell-Jugendstudie sagen sogar 61% der deutschen Jugendlichen wieder, Religion und Glauben sei in. Das ist der höchste Wert seit vielen Jahren und auch ein Indikator dafür, dass im Moment diese kleine Welle der Mode unterwegs ist. Die hat selbst uns Journalisten, uns Medienleute erreicht. Ja, wir wirken ja wie als Verstärker dieser Mode und wir transportieren deswegen religiöse Themen auf einmal mit einer gewissen Systematik. Es gab 10, 20, 25 Jahre, da war im deutschen Journalismus das Thema Religion weitestgehend tabu, wenn es nicht um sehr ungewöhnliche Ereignisse oder um sehr pointierte Positionen ging. Das hat sich radikal geändert. Wenn Sie durch das Haus gehen und sich überlegen, was in den letzten 12 Monaten das meistverkaufte Buch war, dann ist es Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Ein Buch über eine Wallfahrt nach Santiago eines Komikers. Ein Thema, das vor 10 Jahren unmöglich zum Bestseller hätte werden können. Aber weil diese kleine Welle der Religionsmode unterwegs ist und ein prominenter Mensch sich damit beschäftigt hat, kann so etwas zu einem absoluten nationalen Bestseller werden. Das Gleiche erfahren wir als Medienmacher in ganz vielen Facetten. Die Kollegen vom Stern haben in diesem Jahr 3 Titel gemacht mit expliziten Glaubensthemen. Es war auch ein Pilgertitel dabei, es war ein Atheismustitel dabei. Aber egal, wie Sie es konnotieren, alle 3 haben sich überproportional gut verkauft. Das heißt, Religion ist nicht nur bei den Jugendlichen in. Wir alle haben ja noch die Bilder des Weltjugendtages vor Augen, die gewisse Hipness der Generation Benedikt. Da kann man auch sagen, das hat was mit Woodstock der neuen Generation zu tun. Das ist immer auch ein Stück Entertainment und Popkonzert-Event. Aber wir merken es eben auch in den Medien, und zwar nicht nur im Buchmarkt, sondern auch in den Printmedien und bis hinein in den Alltag. Ich las in einem Artikel von Sportredakteuren, die gezählt haben, wie oft sich in einer Bundesliga-Saison Spieler bekreuzigen. In der Bundesliga wird ja alles gezählt, von den Eckbällen über die Flanken, über die Eigentore, über die Zahl der Tore in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Und nun auch das, auch ein Indikator, dass auf einmal das Thema selbst Leute interessiert, die sich vorher nie mit Religion befasst haben. Und siehe da, der Anteil der Bekreuzigungen im deutschen Fußball hat sich versiebenfacht innerhalb von ganz wenigen Jahren. Nimmt deutlich zu. Sozusagen eine weitere Chiffre für das, was ich die ganz kleine Welle nenne, diese zeitgeistige Mode. Es ist in, man sieht es in vielen Facetten der Alltagskultur auf einmal wieder auftauchen. Es werden sehr viel mehr Kreuze getragen als Schmuckstücke, natürlich auch die Insignien anderer Weltreligionen. Es ist Teil des Medienspiels, es ist Teil der öffentlichen Wahrnehmung und es mobilisiert bei bestimmten Events Menschen. Das heißt, diese kleine erste Welle signalisiert schon, aha, da ist etwas unterwegs. Die wäre aber meines Erachtens nicht besonders bedeutsam oder wäre auch nicht lange wirken, wenn es nicht eine zweite Welle gäbe, die sozusagen darunter liegt und die etwas mächtiger strömt und die erste Welle verstärkt. Die erste Welle könnte eine Mode sein, die nach 3-4 Jahren wieder vorbei ist und dann redet man wieder über andere Themen und man bekreuzigt sich wieder weniger beim Fußball und der Stern macht wieder Naked Eyes auf dem Titel. Aber diese zweite Welle, die ist schon interessanter. Denn diese zweite Welle, die würde ich beschreiben als größere Trends des zeitgeistigen Empfindens. Die dauern so 7 bis 12 Jahre. Wir haben als Medienleute relativ systematische Untersuchungen, welche Moden gerade kommen und gehen. Und zwar nicht die ganz kurzfristigen, sondern auch die längerfristigen. Und es wird immer abgefragt, welche Dinge, welche Hierarchie von Wichtigkeiten existiert bei den Menschen, was interessiert sie wirklich, wo sind die Interessensbedürfnisse. Und es verändert sich über Zeiträume hinweg doch relativ systematisch. Und wenn wir allein in Deutschland mal zurückgucken, was in den 70er Jahren war, hochpolitisches Jahrzehnt, ideologisch festgefahren, Linke und Rechte saßen in ihren Gräben, die Linke hatte die Deutungsmacht, Kollektivierung war das Leitmotiv dieser Zeit, von der Schulpolitik bis hin zur Architektur, der große Baukörper. Und Emanzipation war sozusagen die Sehnsucht dieser Zeit. Und in dieser Phase haben Medien, Multiplikatoren, kulturelle Akteure sich sehr eingespielt in diese Grundsignatur und in den als Neugründung dieser Zeit sind Taz und Emma und ähnliche Medien zu nennen, die aus dieser Zeit kommen, den Impuls dieser etwas größeren Welle mitnehmen und deswegen überlegen. In den 80er Jahren, da kommt sozusagen die nächste Welle. Auf einmal haben die Linken nicht mehr die Deutungshoheit. Reagan regiert, Thatcher regiert, Kohl regiert. Auf einmal haben die Konservativen die Deutungsmacht. Es ist nicht mehr Kollektivierung angesagt, sondern Individualisierung, Leistung soll sich wieder lohnen. Auf einmal verändert sich das kulturelle Chiffre. Man redet nicht mehr über politisch-ideologische Dinge, sondern man redet über Freizeitverhalten, über Mode. Es kommen in den Medienzeitschriften wie Fit for Fun, die große Zeit der Reisemagazine. Man reist weit nach Mauritius in die Toskana. Bilder der Toskana-Fraktion kommen auf. Individualität ist auf einmal das große Schlagwort. Und Medien, die in dieser Zeit gegründet werden, die tragen die Signatur dieser Zeit. Auch Körperlichkeit, Sport ist auf einmal in den 80er Jahren wieder ganz anders präsent als in den 70ern. Es kommt die dritte Welle in den 90ern. Auf einmal kommt diese unglaubliche Nische der Weltgeschichte zwischen dem Fall der Berliner Mauer und dem 11. September 2001. Diese wilden Jahre, die heute ja schon die Roaring 90s genannt werden, in der weder die Linken noch die Rechten die Deutungsmacht haben, sondern die Liberalen. Alles ist ein großes Spiel, alles dient der wechselseitigen Verzauberung, spaßgesellschaftlich bricht das Land auf und kulminiert natürlich in spaßgesellschaftlichen Überschwängen. Man redet weder über Ideologisches, noch redet man über Reisen, man redet über Aktientipps. Haben Sie schon die Telekom-Aktie gezeichnet? Und man redet über das Internet. Und in den Medien, in den Innovationen der Medien passiert das Gleiche. Es beginnt mit Fokus. Fokus wird neu gegründet als Beginn dieser Phase. Typisch ein Nutzwertmedium, ein schnelles, ein Moment der Unterhaltung, deutlich unideologisch. Und es werden viele Börsenmagazine gegründet und es endet in dem Medienspiel mit der Gründung der Financial Times Deutschland, die letzte Zeitungsgründung, die wir in Deutschland gesehen haben. Und das ist typisch für diese Zeit, in der alle das Gefühl haben, wir befinden uns in einem großen Monopoly. Es gibt keine nennenswerten Probleme, es macht sogar das Wort vom Ende der Geschichte unter Intellektuellen die Runde. Und das kulminiert in dem, was wir heute belächelnd, fast herablassend und kopfschüttelnd betrachten, was Ende der 90er Jahre passierte. Cohiba rauchende Politiker im Armani-Anzug, Guido Westerwelle mit einer 18 auf der Schuhsohle, Big Brother Container, in denen sich Mitbürger einsperren lassen und beschauen lassen, Dieter Bohlen, der uns erklärt, wie der kulturelle Kodex zu sein hat. Also all diese typischen Insignien dieser Zeit fallen in diese Nische der Weltgeschichte, Fall der Berliner Mauer bis zum 11. September. Das war sozusagen die dritte große spürbare Welle, die kam. Und jetzt ist wieder eine Welle unterwegs. Und ich hatte mich nicht nur bei der Gründung von Cicero gefragt, was das für eine ist, sondern eben auch bei der Betrachtung dieses verblüffenden Phänomens, dass auf einmal die Religion wieder da ist. Und diese neue Welle, die unterwegs ist, die könnte man am besten mit neuer Ernsthaftigkeit bezeichnen. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Kunstwelt und der wird inzwischen über ganz vieles gelegt. Und zwar nicht in einem Sinne, dass alle nun wieder ernst und traurig und getragen durchs Leben gehen nach dieser Spaßgesellschaft, aber doch in einem Sinne, dass es ein Bewusstsein gibt, der Ernst hat uns wieder. Und zwar von der Wahrnehmung akuter Bedrohung durch Terroristen bis hin zu Fragen wirtschaftlicher Verteilungskonflikte, bis hin zu habituellen Dingen. Wenn heute jemand wie Guido Westerwelle 1990 auftreten würde, oder wie Joschka, 1999 oder wie Joschka Fischer im Jahr 2000, er hätte überhaupt keine Akzeptanz mehr in der Öffentlichkeit. Und damals war es vollkommen normal und fügte sich ein in das, was in dieser Welle eben an Schwimmen angesagt war. Und heute wäre es das gar nicht mehr. Heute ist Ernsthaftigkeit angesagt, ein Gestus der Rationalität. Man beschäftigt sich wieder ernst mit den Dingen. Und das ist eine Welle, die von der Mode bis zum Sprachgebrauch, bis zur kulturellen Ausformung ganz viele Dinge verändert. Und diese zweite Welle, die macht eben diese kleine modische Welle, die nächste Spektakel. Aber diese dritte Welle, die läuft sehr lange, sie läuft über sehr viele Kulturen und sie ist daran zu beobachten, dass das, was mit Wiederkehr der Religion bezeichnet wird, in vielen Ländern inzwischen auch klar messbar ist, dass es sich politisch inzwischen zeigt, dass in vielen Ländern Religionsbewegungen sich politisiert haben, dass viele Kulturen sich religiös neu aufladen und dass die Soziologen sehr genau messen können, seit wann das so ist, nämlich seit Ende der 80er Jahre. Seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre steigt auf einmal in fast allen, und zwar nicht nur westlichen Gesellschaften, das religiöse Bewusstsein wieder an, was davor lange, lange Jahre immer nur gefallen war. Also die gesamten Sinne, gehen sie noch in die Kirche, sind sie in einem engen Sinne religiös und egal wie die Kategorien sind, die Zahlen fielen bis Ende der 80er Jahre. Und das kollektive Bewusstsein wäre auch ungefähr so, wie es Schiller schon beschrieben hatte, man geht die Treppe der Aufklärung hinab und irgendwie geht man immer weiter weg vom lieben Gott und geht hinein in eine Sphäre der Vernunft. Also das war sozusagen das kollektive Bewusstsein einer modernen Gesellschaft, die immer weiter sich säkularisiert. Und das hat sich gedreht seit Ende der 80er Jahre und auf einmal steigen die Zahlen. Und erst steigen sie langsam, sie steigen in bestimmten Kulturen deutlich schneller, in anderen langsamer, aber sie steigen überall. Und das Interessante ist, sie steigen am stärksten in Metropolen, sie steigen am stärksten bei der jüngeren Bevölkerung. Heute sagen 2/3 der unter 20-Jährigen, dass sie religiös sind oder sich als religiös empfinden und nur 48% der 50-Jährigen sagen das. Das heißt, es kehrt sich generationell um. Während es früher immer so war, dass die Alten eher religiös waren, sind es heute eigentlich eher die Jungen. Das heißt, es deutet sich an, dass diese doppelte kleine Welle, die ich beschrieben habe, schon aus generationellen Gründen länger laufen wird. Und merkwürdigerweise vollzieht sich das nicht nur bei uns. Es vollzieht sich in Russland, wo sozusagen über 60 Jahre hinweg die Ideologie der Entgöttlichung geherrscht hat. Der Homo Sovieticus, der ohne Gott auskommt, war ja Programm. Dort schlägt das Pendel der Religion natürlich dramatisch zurück. Die orthodoxe Kirche ist auf einmal auch wieder eine ganz präsente politische Macht, eine alltägliche sowieso. Es schlägt im islamischen Raum zurück, wie wir es alle kennen, sichtbar, auch sozusagen in problematischen Zügen in den Vereinigten Staaten, die sich übrigens schon seit Anfang der 80er Jahre religiös stark neu aufladen. Und jetzt eben auch immer sichtbar in Europa. Und in diesem Zug der Völker, die so langsam seit 15, 20 Jahren wieder hineinfahren in die Sphäre der Religion, ist der deutsche Waggon der letzte. Wir sind sozusagen messbar der Kulturraum, der am langsamsten sich wieder hinwendet der Religion. Und innerhalb Deutschlands, sozusagen der hinterste Winkel in dem Waggon, ist Ostdeutschland. Sonderfall, kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist das so? Also diese Mode, im Moment ist es schick, irgendwie religiös zu sein, okay. auch diese Wellen nach dem spaßgesellschaftlichen Überschwang und nach diesen Roaring 90s, dass da noch eine Phase wieder der Ernsthaftigkeit kommt, kann ich auch verstehen. Aber diese lange Welle über viele Länder, über viele Kulturen hinweg und das so etwa Ende der 80er Jahre, warum? Warum kommt die Religion zurück, wo die Prognosen alle anders aussahen? Das wäre sozusagen das Letzte gewesen, was Futurologen über die Zukunft hätten aussagen können in den 80er Jahren. Und da ist meine These, dass es eben eine ganz lange Welle gibt, die diese beiden anderen eben in der Tiefe am allersignifikantesten trägt. Und diese lange Welle ist davon geprägt, dass wir in dem kulturprägenden Raum der Welt, also in Europa, zwei 30-jährige Kriege hatte und nicht nur einen. Wir hatten einen 30-jährigen Krieg, den wir alle kennen, von 1618 bis 1648, wo der religiöse Fanatismus sich ausgetobt haben, wo man sich aus konfessionellen Gründen hingeschlachtet hat und Europa zu einem Trümmerfeld gemacht hat. Und diese traumatische Erfahrung dafür gesorgt hat, dass der Säkularisierungsprozess systematisiert wurde. Dass den Menschen in Europa klar war, wir sollten den lieben Gott lieber aus der Politik und aus unserem Leben, aus unserem praktischen Leben heraushalten, dann wird es friedlicher zugehen. Und diese Traumatisierung des ersten 30-jährigen Kriegs hat sehr lange nachgewirkt im vorpolitischen Raum und hat den Säkularisierungsprozess beschleunigt. Und Europa ist gewissermaßen so weit weggelaufen von Gott, wie es nur irgend konnte, auch durch alle Brechungen der Philosophie im 19. Jahrhundert und natürlich durch die Psychologisierung der Religion, durch die Sozialisierung der Religion. Also wir haben alle Facetten der Säkularisierung durchgemacht und endeten im 20. Jahrhundert im anderen Extrem, in der nächsten Katastrophe, im zweiten 30-jährigen Krieg von 1914 bis 1945. Das ist eine These, die man mit größerem Abstand zur Geschichte wahrscheinlich immer deutlicher sehen wird, dass nicht nur die Kriege zusammengehören, sondern auch das traumatische Erleben, dass es zwei große Diktaturen gab, die eben antireligiös waren, die entgöttlicht waren und die gerade deswegen noch grausamer gewirkt haben als der erste 30-jährige Krieg. Also das Pendel schlug gewissermaßen, oh Gott, bloß weg von jeder Form von Religion, das hat uns in den ersten Krieg geführt, rannte man in die andere Richtung und betrieb am anderen Extrem das gleiche Unglück nochmal. Und dieser Pendelschlag der großen Kulturgeschichte, der bedeutet, dass am Ende mit der Bankrotterklärung dieses europäischen Großversuchs über Jahrhunderte hinweg die Frage war, ja, wer hat dann die Deutungsmacht? Als der Kommunismus gewissermaßen am Ende war, mit der letzten Hoffnung eines ethischen Vorteils in den 80er Jahren, als er dann scheiterte, dann war Europa gewissermaßen am Ende mit seiner Deutungsmacht für die Welt, mit seiner politisch-ethischen Deutungsmacht. Und dann strömte wie in eine Unterdruckkammer auf einmal das alte Aroma der Religion wieder herein, weil die Definition der entgöttlichten Ideologien oder der anderen Welterklärung ja eben auch so gescheitert waren. Und deswegen ist sozusagen mit dem Scheitern der großen europäischen Ideologien auch der Startschuss gegeben für die Rückkehr der Religion. Und nun dachte man am Anfang, naja, okay, wenn die da zurückkommen, dann ist das wohl ein Phänomen von zurückgebliebenen Kulturen, von Analphabeten in unterdrückten Räumen oder von peripheren Institutionen. Das Gegenteil ist der Fall. Also es sind mitnichten irgendwie die kleinen Randsphären der jeweiligen Zivilisation, von denen aus die Religion irgendwie sich reingemendelt hat, sondern die kommen vom Zentrum der Kulturen. Und auch das ist ein Indiz dafür, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der nicht so schnell zu Ende gehen wird. Übrigens auch ein Indiz dafür, dass möglicherweise wir im Westen akzeptieren müssen, dass Menschen tatsächlich motiviert werden von religiösen Motiven und nicht nur von materiellen. Wir haben ja, als die ersten Attentate kamen der Islamisten, in einem ersten Erklärungsmuster gesagt, naja, das müssen wohl soziale Reaktionsmuster sein von Enttäuschten, von Minderbemittelten, von Leuten, die irgendwie zu kurz gekommen sind im Leben. Und das sei wie ein Aufbegehren gegen die Globalisierung, gegen den globalen Kapitalismus. Und wir haben gelernt, das Gegenteil ist der Fall. Die Riege der Terroristen kommen aus den bestgebildetsten Familien, aus den wohlhabendsten Familien der jeweiligen kulturellen Zentren des islamischen Raums. Und die Einsicht, dass Religion per se Menschen motivieren kann und es nicht eine abgeleitete Funktion eines sozialen Status ist, die ist bei uns erst langsam gereift und inzwischen doch deutlich geworden. Also meine These ist, wir haben eine kleine Mode, wie ich sie beschrieben habe, es ist schick, wir haben eine etwas längere, ja, es ist Teil eines größeren kulturellen Trends und wir haben eine ganz lange. Die Religion hat im 20., also die Antireligion hat im 20. Jahrhundert Schiffbruch erlitten und deswegen ist der Raum für die Religion nun wieder da und deswegen ist es auch ein globales Phänomen, dass auf einmal, egal wo sie hinkommen, die Menschen ihnen erzählen und die Kulturbeobachter ihnen erzählen, dass heute das religiöse Bewusstsein deutlich viel stärker ist als noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Sie können fast jedes Land dieser Welt im Moment beobachten. Selbst so säkular oder so systematisch säkularisierte Länder wie die Türkei, die sozusagen im Gründungsethos die Säkularisation haben, sind auf einmal wieder regiert von Religionsparteien. Das Gleiche sogar in Indien, auch Regionen, wo wir gar nicht so hingucken. In Burma wird die Revolution oder Widerstand gegen die Diktatur nicht von Gewerkschaften, nicht von Parteien, nicht von Armen geführt, sondern von Mönchen. Auch ein Indiz genau dieser Bewegung, die ich da beschrieben habe. Und nun ist es so, dass es über diesen Trend nicht viel Streitigkeiten gibt. Inzwischen sagen auch fast alle, die sich systematisch damit beschäftigen, ja, das ist wohl so, die Religion kommt zurück. Über die Ursachen gibt es ganz viele Meinungen, aber es gibt vor allen Dingen eine Meinung über die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Und die lautet in der Regel, das ist schlecht. Also wen Sie auch fragen, und gerade berühmte Leute haben einen sehr, sehr kritischen Blick auf diesen Trend, der sich da auf einmal vollzieht. Und das geht von der politischen Linken, die glaubt, das sei sozusagen eine Bewegung, eine verkappte Bewegung der Konservativen, die sich auf einmal die Deutungsmacht wieder aneignen wollten. Aber es kommt auch von ganz liberalen Denkern wie Dahrendorf, der explizit davor warnt, dass es eine nächste Versuchung der Unfreiheit ist. Also dass die Gesellschaften sich nicht der Religion wieder hinwenden sollten, sondern sozusagen rational strukturiert bleiben sollten. Joschka Fischer hat gesagt, das sei der dritte Totalitarismus, der heraufzieht. Also nach dem Faschismus, dem Kommunismus kommt jetzt der religiöse Fundamentalismus. Man müsse da ganz, ganz doll aufpassen. Aber auch in der Philosophie, große Sorge, Entdifferenzierung ist da das Stichwort. Wir gehen dunklen Zeiten entgegen, es wird alles holzschnittartiger, also die Freiheit der Gesellschaft verengt sich. Das ist so der Comment, der im intellektuellen Raum zu diesem Trend, der erst nicht wahr sein wollte und dann den Leuten Angst machte, gefallen ist. Ich habe eine andere Meinung dazu. Ich glaube, dass es natürlich problematische Facetten in diesem Prozess gibt und die evidentesten sind die, die wir mit radikalen Islamisten natürlich verbinden, aber dass es auch große Vorzüge in diesem Trend gibt und große positive Kräfte. Und meine These ist, wenn man das nicht akzeptiert, dass dieser Trend unterwegs ist, und zwar nicht nur als eine kurzfristige Mode, sondern als eine große kulturgeschichtliche Bewegung und damit eigentlich nichts zu tun haben will, dann überlässt man den Fundamentalisten jeder Provenienz das Feld, seien es die in Teheran oder seien es die in Texas. Deswegen plädiere ich immer dafür, dass die Europäer und dass die europäischen Kirchen, auch die alten, erfahrenen Kirchen, die nun schon einiges mitgemacht haben an Extremen und auch an Toleranzoptionen und Toleranzversuchungen, dass die sich dem wieder stärker annehmen und gewissermaßen dieses wilde Pferd der neuen Religiosität zu einem zivilisierten Ausritt bewegen können. Das ist meine Hoffnung. Und deswegen habe ich mal nachgeschaut, und damit bin ich bei den drei Buchten. Das waren die drei Wellen. Und die drei Buchten sind, wo kommen die Wellen eigentlich rein und was bewirken sie? Und es gibt drei positive Effektfelder. Das eine ist die Ethik, das andere ist die Kultur und das dritte ist die Politik. Und das mache ich ganz schnell, denn ich will ja auch ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch kommen. In der Kultur in der im Moment diskutiert wird, wenn wir die Religion weiter voranlassen, sagen wir auch, dann wird der kulturelle Raum enger und dunkler und dumpfer. Passiert wahrscheinlich das glatte Gegenteil. Eine Gesellschaft, die sich ihrer Religion wieder zuwendet, wendet sich vor allen Dingen ihrer Kultur wieder zu. Sie fragt sich nämlich, wer sie ist, was ist ihre Identität, woher kommen wir, was prägt uns eigentlich, was sind unsere Grundmetaphern. Und alles, was wir an Kultur als gemeinschaftlich empfinden, ist zum großen Teil geronnene Religion. Und das wird uns stärker und bewusst, wenn wir uns der Religion wieder zuwenden. Dann fragen wir uns nämlich auf einmal, warum heißt man Thomas und Andreas und nicht anders? Und woher kommt das eigentlich? Und man dechiffriert die großen Kunstwerke und die Baustile und bis hin zur Musik. Natürlich ist alles konnotiert aus der Tradition einer zutiefst religiös geprägten Kultur. Deswegen ist die erste These, wenn die Religion zurückkommt, dann kommt immer auch die Kultur zurück. Am sichtbarsten ist das übrigens im Bildungsbereich, wo immer mehr Eltern ihre Kinder gerne in kirchliche Schulen schicken oder zumindest in den Religionsunterricht, selbst Eltern, die eigentlich mit Kirche wenig zu tun haben. Die Zahlen eben sind ja schon genannt worden. Wir haben in ganz Europa nur noch 25-30% wirklich kirchenorientierter Menschen. Und wir haben dann 30% sogenannte Distanzsympathisanten, Menschen, die also eine gewisse Sympathie für das Christliche haben, aber eigentlich keinen engeren Bezug zur Kirche. Aber diese Gruppe der Distanzsympathisanten, die wächst. Und zwar auf Kosten der Atheisierenden und auf Kosten der Privatreligiösen. Und die schicken ihre Kinder eben wieder in kirchliche Schulen. Die wollen zumindest einen gewissen Bildungskanon, der auch religiös geprägt ist, weil damit ein Wertebewusstsein verbunden ist, weil damit aber auch ein Fundament von Bildung einfach verbunden ist und auch eine Vorstellung von Größe. Also dass Kinder und Jugendliche Orientierung an Größen brauchen und das Grundbewusstsein haben, dass es etwas gibt, was groß ist und etwas anderes, was vielleicht nicht so groß ist. Das ist ein Grundmoment, was Menschen positiv wollen, ohne dass sie möglicherweise im engeren Sinne mit der Kirche was zu tun haben. Also im kulturellen Bereich bedeutet die Hinwendung zur Religion zunächst einmal auch eine Hinwendung zur Kultur und das kann erhebliche positive Effekte haben. Im Feld der Ethik würde ich immer sagen, mir ist eine Gesellschaft lieber, die ein Stück weit religiös sensibler ist, als eine Gesellschaft, die damit gar nichts anfangen kann. Denn diese Gesellschaft orientiert sich ja dann nur an naturalistischen oder materialistischen Konzepten. Und deswegen ist es ja so, dass im Moment die Religion im Grunde genommen der größte Opponent ist vor, ich sag mal, der Raserei der Moderne, des Anything Goes, des totalen Materialismus oder auch der totalen Machbarkeit in einem technischen und wissenschaftlichen Sinne. Das Bremsen vor dem, was alles möglich ist und was wir alles tun könnten oder was wir aus Egoismus alles tun sollten, ist ja nicht eine politische oder ideologische Haltung, sondern es ist eine wertgebundene. Und interessanterweise sind ja im Moment die wertkonservativen oder die religiösen Bewegungen auch die, die eben die größte Kontrollinstanz vor dieser Raserei der Moderne hat. Sehr intelligent hat das aufgeschrieben in seinem letzten Buch Jürgen Habermas, der mit Religion eigentlich nicht so viel anfangen kann, um nicht zu sagen gar nichts, aber der doch sagt, und das ist neu für ihn, in dieser Welt, in der wir leben, in dieser Raserei der Moderne, er führt den Begriff Naturalismus ein, wo immer mehr Menschen glauben, wenn wir auch anfangen, uns selber durch gentechnische Veränderung, durch den Fortschritt der Medizin, durch die Totalität der Naturwissenschaften, braucht es dringend die Religion als ein Gegengewicht, dass es Instanzen gibt, die sagen, Moment, nicht alles, was möglich ist, ist auch gut. Und insofern sensibilisiert natürlich ein höheres Maß an Religiosität auch in einem ethischen Sinne eine Gesellschaft. Und der letzte Punkt ist der politische. Und der ist am umstrittensten, weil der natürlich vollkommen geprägt ist vom Bild der Bombenattentäter. Man sagt, naja, Religion in der Politik, bitte nicht mehr. Und da sind wir wieder bei dem Trauma unseres 30-jährigen Krieges. Aber auch da würde ich sagen, ein gewisses Maß an Religiosität, sozusagen ein europäisch kultiviertes Maß, kann nicht nur der Politik guttun, sondern die wird die Politik dringend brauchen. Sie wird sie brauchen auf mehreren Feldern. Sie wird sie brauchen zum Beispiel, um Europa zu fühlen. Was ist Europa? oder das Abendland. Am Ende anderes als eine Wertegemeinschaft von den weitesten Sinne religiös gebundenen Menschen. Sie wird sie aber auch brauchen in der Verteidigung der Demokratie. Wir haben im Moment eine große Effizienzdebatte unter Politologen, ob es nicht sinnvoller ist, Halbdiktaturen zu etablieren. Die funktionieren effizienter. Man schaut nach China oder in andere Teile der Welt, wo undemokratische Strukturen die Gesellschaften sehr viel schneller voranbringen und auch im Wettbewerb mit anderen Gesellschaften erfolgreicher zu sein scheinen. Wer verteidigt eigentlich die Demokratie? Und da gilt natürlich der Satz von Böckenförde, der sagt, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber gar nicht schaffen kann. Also das kodifizierte Recht schützt uns nicht, es ist veränderbar. Es schützt uns nur die Grundüberzeugung, dass jeder Einzelne etwas Göttliches in sich hat oder sozusagen von einer abgeleiteten Instanz und deswegen unberührbar ist und seine eigene Achtung verdient. Also das abgeleitete Bewusstsein einer Haltung, die wird die Demokratie möglicherweise noch brauchen in einer Welt, die sich möglicherweise undemokratischer, viel schicker organisieren kann oder effizienter oder wohlstandsbringender oder you name it. Also da ist diese Instanz für die Politik möglicherweise ganz wichtig. Und in einem ganz praktisch-politischen Sinne sind die Erfahrungen, die wir mit moderat aufgeladenen Religionen, also Religionskulturen haben, überwiegend positiv und nicht negativ. Man denke zum Beispiel an die Überwindung des Kommunismus. Der wäre ohne die christlichen Kirchen gar nicht möglich gewesen in dieser friedlichen Art. Oder man denke an die Überwindung der Diktaturen in Lateinamerika, wo die Kirchen eine ganz stille, aber grandiose Rolle gespielt haben in der Demokratisierung. Oder man denke an das Beispiel in Südafrika. Jemand wie Nelson Mandela, es kamen dieser Tage die Fotos auf den Markt von seiner Zelle, in der er jahrelang saß. Und wer die gesehen hat und sich eine Vorstellung davon macht, was dieser Mann durchgemacht hat, von Folterqualen bis zur Isolationshaft über all die Jahre, kommt raus, bekommt politische Macht und könnte mit jedem anthropologischen Recht dieser Welt sagen, nun aber mal Rache üben und tut das nicht. Das Erste, was er sagt, wir müssen versöhnen, wir müssen verzeihen, wir bauen ein friedliches Südafrika auf. Woher hat dieser Mann das eigentlich? Und er formuliert es selber, es kommt aus einem religiösen Bewusstsein. Ich will damit sagen, der Religion wohnt ja inne und ist immanent immer der Versöhnungsgedanken, der Liebesgedanken, die Liebespflicht. Und das ist natürlich eine ungeheuer positive Energie, die in der Politik möglicherweise sehr dienlich sein kann. Es gibt ein ganz anschauliches Beispiel, das will ich Ihnen am Ende kurz vorlesen, von dem UN-Sonderbeauftragten Bob Sapel, der im Libanon war und dort etwas ganz Ungewöhnliches erlebt hat. Er ist nämlich einer Frau begegnet, die ein unglaubliches Schicksal erlebt hat. Und er erzählt diese Geschichte ganz kurz und sie illustriert, was ich mit diesem letzten Punkt der politischen Kraft der Vergebung meinte. Und zwar geht das so: Im libanesischen Bürgerkrieg der 80er Jahre lebte besagte Maria, die er da traf, in einem christlichen Dorf nahe Beirut. Als muslimische Milizen in das Dorf eindrangen, flohen die meisten seiner Bewohner. Maria stolperte über eine Wurzel, fiel mit dem Gesicht auf den Boden und als sie sich wieder aufrappelte, hielt ein junger Mann den Lauf einer Pistole an ihre Schläfe und forderte sie auf: Schwöre vom Kreuz ab oder ich bringe dich um.